Servus und hallo, hier ist der Alex und das ist der Podcast Wege aus der Sucht. Hier geht es um Sucht, Suchtdruck, Konsum, Konsumkompetenz aufbauen, Gespräche, Interviews und vor allen Dingen Wege aus der Sucht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Wege aus der Sucht mit der lieben Jana
und dem Alex
und heute eine Gästin, die liebe Maria.
Hallo. Hi, Maria. Zusammen.
So, Maria, bevor wir loslegen, wollten wir noch unseren Abonnenten ein bisschen was erzählen. Und zwar ist ja schon wieder eine größere Lücke wie geplant. Und zwar ist es wirklich passiert, dass wir zwei fertige Podcasts in der Tonbearbeitung verloren haben. Also ich habe zur falschen Zeit ein Update gemacht und habe zwei komplette Aufnahmen, die richtig genial waren, zerschossen. Und das war dann so schockierend und ich habe es nicht hingebracht, dass ich dann sogar den Computer abgebaut habe und war ein paar Mal mein Computerspezi und alles Mögliche. Im Endeffekt können wir jetzt wieder aufnehmen und das benutzen. Das funktioniert, haben einen Probelauf gehabt gestern. Ja, das war das, warum ihr schon wieder eine Lücke hattet. Ja, deswegen haben wir heute alle drei auf Aufnahme gedrückt. Und ja, also es war wirklich auch, muss ich sagen, hart, das wegzustecken, weil wenn man zwei so tolle Gespräche hat, wo ja Momentaufnahmen, wo Sachen passieren, die kannst du nicht zurückholen. Und ja, wenn da viel Herzblut dran hängt und es ist nicht möglich, das Ding fertig zu machen und euch zur Verfügung zu stellen, ne? War schon eine derbe Erfahrung. Ja, hoffen wir, dass das so nicht mehr passiert.
Auf jeden Fall.
Nie mehr ein Update machen. Aber ich denke, Jana, haben wir unsere Schuldigkeit getan. Ne? Mehr muss man gar nicht erklären.
Auf jeden Fall. Ja. Und dafür haben wir heute direkt wieder eine hochkarätige Gästin und können direkt wieder mit einer ganz tollen Folge weitermachen.
Der genau. Druck steigt.
Was ein Glück. Dann, ja, ich frage meistens am Anfang so, magst du uns ein bisschen was erzählen über dich, dass wir so ein bisschen ein Bild machen können?
Klar, gerne, das mache ich. So die Frage, wer bist du eigentlich, sind eigentlich immer so die tiefgründigsten Fragen, die da manchmal am Anfang gleich kommen. aber ich kann natürlich eben einfach mal ein bisschen erzählen, was ich mache. Das mache ich gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Und ja, bei mir leuchtet es hier auch rot. Also bei mir nehmt es auf. Wir schaffen das dieses Mal.
Wir schaffen das.
Ja, ich bin Maria und ich arbeite als Alkoholfrei-Coach. Ich steige gleich mit dem Thema ein, weil wir sind ja auch deswegen hier. Das heißt, ich habe selber eine Abhängigkeitserfahrung quasi hinter mir und trinke jetzt seit etwas über 3 Jahren kein Alkohol mehr. Also bei mir war es der Alkohol, der mein Leben etwa 20 Jahre lang sehr stark geprägt hat. Und ich konnte mich... Oh.
Wie alt bist du heute?
Ich muss schnell überlegen, weil ich hatte kürzlich Geburtstag, 39. Genau. Ich habe insofern eigentlich eher ein bisschen später, sage ich mal in Anführungsstrichen, angefangen zu trinken. Dann waren es bei mir etwa knapp 20 Jahre, so 17 Jahre oder so. 16, 17 Jahre, wo das sehr, sehr präsent war und ich mich dann aber loslösen konnte. Und ich bin eigentlich von Haus aus Journalistin und habe aber eine psychologische Ausbildung gemacht, gerade in der Zeit, in der ich aufgehört habe zu trinken, so in der Endphase meines Alkoholkonsums und habe einfach gemerkt, wie genial toll das ist, wenn man andere Menschen auch begleiten kann, die diesen Weg gehen möchten. Und so habe ich mich dann darauf spezialisiert, sogenannte Grauzonen-Trinkerinnen und Trinker, wie ich das auch bezeichne, wie das ja andere auch bezeichnen, da zu begleiten mit meinen Programmen oder mit meinen 1-zu-1-Gesprächen, die ich ja vor allem online anbiete. Genau, das ist so mein Arbeitsbereich.
Cool, da, ja, also bist du da selbstständig mit und das hat sich so ergeben durch deinen Werdegang und machst du das jetzt heute hauptberuflich oder
ja, ich mache das voll hauptberuflich. Ich habe noch eine 20% Anstellung bei der Zeitung, bei der ich lange gearbeitet habe. Das ist noch so ein bisschen, eigentlich ist das fast ein bisschen Hobby, kann man sagen, dass noch ein bisschen bezahlt wird, weil ich mache das einfach immer noch sehr gerne. Ich habe ja nicht mit dem Journalismus aufgehört, weil es mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat, sondern weil mir das andere mehr Spaß und mehr Sinn gegeben hat, sage ich jetzt mal. Aber sonst 80% oder man kann eigentlich sagen, es sind ja eigentlich 100% oder mehr als 100% widme ich dieser Arbeit, ja. Also ich habe eine Firma quasi, eine angemeldete und bin da selbstständig und mache diese Arbeit, genau.
Cool. Ja, das ist ein Riesenbedarf und es sind auch immer mehr Menschen da, die da hinschauen wollen bei sich.
Ja, total. Das erkenne ich auch so. Ja, ich glaube, da passiert gerade etwas, dass, ich sage jetzt mal so, unsere Arbeit oder auch die Bekanntheit unserer Arbeit auch begünstigt oder auch die Fülle, sage ich mal, an Klientinnen oder Kundinnen, die zu uns kommen oder Kursteilnehmerinnen, Kursteilnehmer begünstigt, weil ja die Leute eine gewisse Offenheit, also sich getrauen, eine Offenheit zu entwickeln, glaube ich auch, um selbst dahin zu schauen, aber auch um mit anderen in Kontakt zu treten, da über dieses, also zu diesem Thema. Das muss ja nicht bedeuten, manche, die ich habe, die bei mir, die zu mir kommen, die reden nicht mit ihren Partnern oder Partnerinnen darüber, aber für sie ist das schon mal ein großer Schritt, dass sie überhaupt mit jemandem darüber reden können, von dem sie sich auch verstanden fühlen. Und da habe ich schon das Gefühl, da ist der Trend, ich glaube, ganz allgemeine über psychische, psychologische Themen zu sprechen, das wird einfacher, glaube ich, glücklicherweise in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Und das begünstigt natürlich dann auch, genau über solche Abhängigkeitserkrankungen zu arbeiten, was ich natürlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung und eine sehr hilfreiche Entwicklung finde.
Was ein Glück. Was ein Glück, dass das so ist. Und es ist auch ein Teil der Motivation von dem Podcast natürlich, diese Entstigmatisierung, diese Aufklärung und auch dieses, dass es jeder seinen individuellen Weg und seine individuelle Geschichte hat. Das kann man nicht alles so in Schubladen stecken, weil es halt, wie du auch gesagt hast, ne, es geht uns zum Schluss um psychische Gesundheit und da hat jeder halt so ein bisschen ein anderes Paket mit sich rumzutragen und das ist halt ganz wichtig, dass da einfach die Lichter so ein bisschen drauf geleuchtet werden und dass man darüber reden darf und dass ja die Leute dann auch merken, okay, man darf sich da mittlerweile öffnen, weil vor einer Weile noch wäre das eigentlich ziemlich dumm gewesen oder riskant halt, ne?
Ja, Alkohol ist ja, finde ich, auch ein mega heikles Thema in Deutschland. Also so gerade in dem Land, in dem so unfassbar viel Alkohol getrunken wird. Und ich bin ja tatsächlich bekennender Fan von dir,
Maria. Da bin ich ganz rot, man sieht es nicht.
Du hast mich ja auch dazu inspiriert, jetzt einfach mal ein Jahr gar kein Alkohol zu trinken.
Das wusste ich gar nicht.
Weil ich einfach... Ja, das wollte ich jetzt heute Abend hier verkünden.
Oh, das ehrt mich. Und
mich. Ja, weil wirklich, also so, ich hatte halt mit Alkohol, klar, ich habe auch in der Jugend irgendwie zu viel getrunken, aber mein Thema waren ja vor allem halt einfach illegale Drogen. Und Alkohol war nie so die Substanz, die ich so mit Freude irgendwie konsumiert habe, ne? Also das, ja, ich habe schon auch gerne mal getrunken, aber... Ich hätte nie jeden Tag Alkohol trinken können, weil mir Alkohol immer unheimlich schnell auch so richtig widerstanden hat. Und ich finde aber die Art und Weise, wie du einfach auch über Alkohol sprichst und wie, also ich liebe einfach deinen Content auch so sehr und irgendwann dachte ich so, auch wenn ich ja echt nur selten Alkohol trinke, aber ich will jetzt einfach mal gar keinen Alkohol trinken, weil ich finde das total cool. Einfach so dieses, Challenge. Ich weiß auch nicht, weil das für mich ist das echt so das neue Cool. Früher war es so cool, wenn du Alkohol getrunken hast unter den Jugendlichen, ne, und das erste Mal eine Kippe geraucht hast, und heute ist es für mich das neue Cool zu sagen, ich trinke keinen Alkohol.
Ah, oh, super cool.
Ja, guck doch mal, wie das mit dem Rauchen war. Die haben in der Kneipe geraucht. Überall in öffentlichen Gebäuden gab es Aschenbecher. Überall haben sie gequalmt. Ne? Und heute können sich das keiner mehr vorstellen. Und hoffentlich passiert es vielleicht mit Alkohol halt auch, dass das dann den Leuten einfach klar ist, dass das eine harte Droge ist, die da im Regal im Supermarkt an der Kasse steht, in Kopfhöhe.
Ja, 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 ich glaube, da passiert auf jeden Fall was, aber ich glaube, es dauert noch eine Zeit lang.
Ich glaube auch. Ich
glaub, also ich will jetzt nicht kulturpessimistisch sein, aber ich glaube, da braucht es noch
was. Es ist halt brutal eingefahren in Deutschland und Lobbyismus ohne Ende. Aber ich glaube, beim Roman habe ich das irgendwie gehört vor ein paar Tagen oder irgendwo. Also, dass wenn jetzt diese Cannabis-Legalisierung scheitern würde, dass das dann der Alkohol nachgezogen wird und der genauso aus den Läden raus muss, und dass das dann auch eine Prohibition, dass der Alkohol dann, also dass Cannabis und Alkohol dann gleich behandelt wird. Und dann hätte ich gesagt, also damit wäre ich auch fein.
Ich überhaupt nicht.
Also.
Ich glaube nämlich, dass das voll nach hinten losgehen würde. Also,
ja, ja, genau.
Das, ne, ist, weil dann hast das ist du unrealistisch. Halt, so wie du den Schwarzmarkt hast mit Drogen, hast genau, du dann auch genau, noch den Schwarzmarkt natürlich. Für den selbstgebrannten Alkohol. Und ich glaube, dass
also,
das gerade selbstgebrannte Alkohol ist halt maximal gefährlich.
Fein habe ich jetzt auch nur gemeint, so von wegen, ja, wenn, dann verbieten wir halt alles und dann ist es so besser wie jetzt. Aber fein war falscher Ausdruck, weil natürlich würde das überhaupt nicht funktionieren. Genauso gut, wie es jetzt mit illegalen Drogen halt funktioniert. Ja,
ja, das sehe ich ähnlich wie du, Jana, beziehungsweise ja, wie ihr beide ja auch. Ich glaube, was du vielleicht auch gemeint hast, Alex, ist im Sinne von, für dich wäre das total okay, wenn das so wäre, ne? Aber das heißt ja nicht, was dann gesellschaftlich passieren würde. Das wäre dann eben nicht okay.
Genau, genau.
Das weil ist, das würde auf genau. jeden Fall, also es ist halt tatsächlich eine Tatsache, die Leute haben Angst, und das muss man ernst nehmen, dass man ihnen den Alkohol wegnimmt. Und für viele ist halt wirklich der Alkohol, das war es für mich auch, war eine kleine Insel des Glücks im Alltag. Und wenn die Leute das Gefühl haben, man will ihnen diese kleine Insel des Glücks wegnehmen, dann geht das ganz heftig hinten raus. Und solange die Leute noch glauben, dass der Alkohol was Gutes für sie ist, und da muss man ja wahrscheinlich ansetzen, also da finde ich, muss man ansetzen, solange sie glauben, dass das ihre Lösung ist, dass das ihr Höhepunkt des Tages ist, dass das Feierabendbier das Schönste des Tages ist. Und ganz ehrlich, ich habe da auch sehr, sehr viel Verständnis, und ich hoffe, das kommt auch in meinem Content rüber. Ich verurteile absolut, absolut niemanden, der Alkohol trinkt oder die Alkohol trinkt, weil für viele ist das tatsächlich das Highlight des Tages, wenn sie einen beschissenen, anstrengenden Tag hatten und dann nach Hause kommen und sich einfach mal 2-3 Stunden Ruhe gönnen können, in Anführungsstrichen, indem sie sich einen hinter die Binde kippen, gepflegt. Ne? Das ist für viele das Einzige, was sie quasi haben. Und ich glaube, solange sie das Gefühl haben, dass das Einzige ist, weil natürlich die Alkoholindustrie ihnen das auch so verkauft, natürlich, solange gehen die auf die Barrikaden, wenn irgend die Politik oder wer auch immer sagt, man muss ihnen das wegnehmen. Und da habe ich vollstes Verständnis für, dass für viele das sehr beängstigend sein kann, wenn man ihnen das wegnehmen will. Und da fängt es bei den Preisen an, ne? Wenn die das Gefühl haben, ja scheiße, ich kann mir dann irgendwie das Bier nicht mehr leisten, wenn das jetzt 3-mal so teuer wird. Ich verstehe da die Ängste, und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich glaube, da muss man ganz weit vorne anfangen. Also ich würde sogar, am liebsten würde ich sagen, komm, wir verbieten einfach den Kapitalismus, dann haben wir vielleicht auch ein Problem weniger. So weit können wir halt auch nicht gehen.
Genau.
Ja.
Genau. Das ist so Theorie und Praxis halt. Ne? Was müssen wir in der Praxis anwenden? Das nützt die schönste Theorie nichts.
Ja.
Ja, aber deswegen ist es da auch halt ganz wichtig, dass die Leute mal aufgeklärt werden, auch im Kontext zu Drogen und so, weil da einfach immer so eine riesen, oh Gott, und überhaupt. Und wir, wo halt ein bisschen Ahnung haben, wissen halt, Alter, wenn du da regelmäßig oder unregelmäßig dir deinen Rausch holst mit Alkohol, das ist ein Lösungsmittel, das ist was, da kommt der Körper eigentlich gar nicht gut drauf klar. Und das kannst du, also ich finde, wenn ich die Folgeschäden auch für die Gesellschaft, fürs Gesundheitswesen und mit reinrechne, ist das ja eigentlich sogar noch schlimmer als Crack und Heroin, wenn man den Schaden anguckt in der Masse. Ne? Also von daher müssen wir einfach aufklären, dass die Leute wissen, was sie machen. Und dann können sie ja überlegen, ob sie es gerne so weitermachen wollen oder nicht. Aber die Leute haben das ja alle verharmlost. Und ja, alles andere wird verteufelt. Und das ist halt nicht wahr. Das ist so falsch.
Ja, das ist absolut so. Aber damit kann man sich natürlich den eigenen Konsum oder auch überhaupt, wie eine Gesellschaft mit dieser Substanz umgeht, natürlich super gut rechtfertigen und sagen, ja, wir haben da eine Sache, die ist okay und alles andere ist nicht okay. Und solange wir alles andere nicht okay finden, können wir diese eine Sache noch okay finden, quasi. Und das ist halt, ja, ist halt eben total unrichtig. Und ist auch, die Leute wissen das auch, es gibt ja auch viele Studien, die zeigen, die Leute wissen gar nicht, wie schädlich Alkohol ist. Und sie haben das, und genau. Selbst, und dann in einem zweiten Schritt, das finde ich ja auch so krass, selbst wenn sie es wissen, reicht quasi unsere kognitive Fähigkeit nicht dazu aus, nicht dafür aus, dass wir so weit in die Zukunft denken können, dass wir sagen können, ich verzichte jetzt darauf, damit ich in schon nur manchmal, damit ich am nächsten Morgen okay bin oder in, geschweige denn in 5 oder in 10 oder in 30 Jahren. Das ist ja das Krasse. Also wir Menschen, so quasi, da sind wir ja beim Thema Selbstverantwortung auch. Menschen können, also ich bin ein totaler Fan von Selbstverantwortung. Wenn man mit Psychologie arbeitet, muss man das sein. Es geht nicht anders. Aber trotzdem ist es halt nicht nur die Selbstverantwortung, die hier zum Tragen kommt, sondern halt wirklich auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die irgendwie dafür sorgt, dass die Menschen, wie auch immer, vielleicht alternative Möglichkeiten haben, um mit Stress und eben den Kapitalismus-Nebenwirkungen umzugehen oder irgendwas, oder und halt nicht nur angeboten bekommen, genau. Hey, trink doch einfach mal 3 Bier und dann packst du das wieder. Ich meine, so reden wir ja, so machen wir das ja. Das ist quasi unser Narrativ, das ist völlig okay. Trink dein Feierabendbier und gut ist, ne?
Aber interessant wird ja das, was du schon angesprochen hast. Warum macht jemand was und was findet da statt? Ne? So Belohnungssystem zum Beispiel. Und da geht es ja in die richtige Tiefenpsychologie rein, wo du dann zum Schluss dann bei der Selbstverantwortung landest, wenn du diesen Weg gehst. Aber da musst du erstmal dich kennenlernen und verstehen, was du da tust und warum du das tust oder warum dir das gut tut, zum Beispiel.
Ja, weißt du?
So Belohnungssystem. Geschichte ist ja eigentlich auch nicht verkehrt, wenn man einen anstrengenden Tag hatte, dass man sich dann abends was Gutes tut und Quality Time hat. Aber man muss halt aufklären, Konsumkompetenz und ja, wir müssen uns wirklich uns mal selbst anschauen, so was machen wir denn als Beweggrund so, weißt du?
Ja, ich sehe das auch absolut so. Und ich glaube, wir haben ja vorhin davon gesprochen, es ist einfacher mittlerweile bei uns. Die Hürden werden abgebaut, um über psychologische Themen zu sprechen, auch über eigene psychologische Themen zu sprechen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass die Leute einfach auch eine größere Palette an Möglichkeiten sehen, wie sie sich eben etwas Gutes tun können, wie sie sich belohnen können. Also ich denke da gerne oder eher nicht so gerne an meine Vergangenheit zurück, wo ich einfach wirklich nur den Alkohol hatte als Belohnung. Ich kannte einfach nichts anderes. Und das war für mich völlig normal, dass wenn ich mir was Gutes tun wollte, dann habe ich mich vielleicht noch zusätzlich zu der Flasche Prosecco noch in die Badewanne gelegt und habe gedacht, das ist jetzt das Höchste, was ich mir schenken kann, das Größte, was ich mir schenken kann, ist irgendwie eine Flasche Prosecco und eine halbe Stunde ins warme Bad mich legen. Ich hatte wie, obwohl ich ja, oder das ist ja auch, ich meine, ich habe alle Ressourcen eigentlich. Ich habe, mein ganzes soziales Kapital ist sehr hoch. Also ich meine, ich habe Bildung und ich habe Zugang zu Bildung und ich habe Bücher gelesen. Und trotzdem bin ich so gebrainwashed quasi von unserer Gesellschaft, dass ich glaube, dass das die einzige Lösung war für mich. Finde ich sehr krass. Ich weiß, es geht ja nicht allen so, aber es geht vielen so.
Ja, Wir sind so geprägt, auch von den Filmen, die wir geschaut haben und. Also,
ja, genau, total.
Ja.
Ich fand,
schon. Das fällt mir auch so oft wieder auf, gerade in, also seit ich nämlich, also sowieso schon seit ich nicht mehr rauche und seit ich auch nicht mehr kiffe, fällt mir halt immer so krass auf, erstens auch, wie unfassbar viel in Filmen einfach geraucht wird. Das ist immer noch, und ich finde das eigentlich total krass, dass das einfach immer noch so krass ist und wie unglaublich viel getrunken wird. Und ich habe vor kurzem eine Serie geguckt, vielleicht kennt ihr die, Modern Family.
Ich habe sie noch nie geschaut, nee.
Und das ist, ja. Die ist an sich, ist die total süß und auch total witzig, weil es einfach so klassisches Familienleben ist, ne? So eine amerikanische große Familie. Und die Kinder sind eigentlich schon groß und haben selber wieder Kinder. Und dann ist es immer so dieses Zwischenspiel von den Geschwistern mit ihren Kindern und dem Opa, der wieder eine neue Freundin hat und die ist halt super jung. Und dann wird wirklich bei jedem Stress und auch bei jeder Situation, die irgendwie blöd gelaufen ist, egal was, packt diese Frau immer den Weißwein aus und stellt dann ihrem Bruder immer so ein Glas Weißwein hin. Und es ist wirklich immer so ganz klassisch, ach komm, trink doch erstmal einen Wein, dann geht's dir besser. Und ich dachte mir so, wie krass, also wie krass das wirklich in dieser Serie, die ja eigentlich junge Leute halt gucken, wirklich vermittelt wird, komm, trink doch mal einen Wein, dann geht's dir gut.
Und ich würde sowas auf den Index stellen und würde das irgendwie anprangern, weil man muss den ja nicht so drehen, den Film.
Nee, du hättest auch den Wein einfach weglassen können.
Genau.
Oder wär's genauso lustig gewesen.
Machst was anderes, aber halt, das ist eigentlich schon wahrscheinlich gewollte Lobbyarbeit, oder?
Ja.
Ja, glaube ich schon auch. Also in Amerika findet ja schon viel so von dieser indirekten Werbung auch in Filmen statt. Ich will nicht wissen, wie viel Geld die dafür kriegen, dass die dann eine bestimmte Weinflasche jedes Mal dahin stellen.
100% bin ich mir sicher. Und das gehört halt einfach verboten. Ne? Also hätten wir was zu sagen, oder?
Genau, wir sagen gerade was.
Ja, genau. Genau.
Genau.
Was zu sagen haben wir.
Ja, nee, das mit dem Film, das finde ich wirklich super, super krass. Und ich habe irgendwie einfach so in meiner Naivität habe ich gedacht, ja, früher war das halt so, halt irgendwie, ich habe dann so an Bridget Jones oder so gedacht, was ich früher gerne geschaut habe. Das ist auch aus anderen Gründen problematisch, was die da macht, aber egal, aber jedenfalls auch das Trinken. Ich meine, die säuft ja die ganze Zeit in diesem Film und ich fand das so unfassbar cool. Und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, ja, das war irgendwie die Nullerjahre oder wann das war. Aber egal, auch wenn du, wie du jetzt auch sagst, aktuelle Serien, da wird mindestens so viel getrunken. Und ich weiß nicht, mir fallen jetzt gerade die Namen nicht ein, aber die Protagonistinnen, die sind eigentlich immer betrunken. Und manchmal sieht man ja sogar, dass sie betrunken sind. Und manchmal passiert sogar auch Mist, wenn sie betrunken sind. Aber es ist nie wirklich, es kippt nie ins Schlimme. Es ist immer noch im Bereich des, man findet es ein bisschen lustig, man findet es ein bisschen süß, man findet es ein bisschen sexy, aber nie so richtig abstoßend. Das sind dann die, die wirklich ein Problem haben, so die ganz Kranken, sage ich jetzt mal in fetten Gänsefüßchen. Die sind dann abstoßend, trinken die Alkohol. Da gibt es ja manchmal auch noch so eine Person in so einer Serie manchmal oder in ab und zu mal kommt so eine solche Person vor. Aber halt dieses Ganze zwischendrin, ich meine, es gibt ja nicht nur, deswegen machen wir ja auch die Arbeit, würde ich sagen, oder es gibt halt ganz, ganz viele Graustufen dazwischen. Es gibt nicht nur die einem bestimmten Konsummuster folgen und das sind dann die Krankheit haben, sondern es gibt so unfassbar viele Graustufen. Ich glaube, die ganzen Graustufen, die werden so wunderbar in allen Serien und Filmen abgedeckt. Ich meine, da könnte man eine ganze Skala machen von irgendwelchen Filmgrößen, sei es jetzt irgendwelche alten Mafia-Filme bis irgendwelche pseudofeministischen aktuellen Filme. Da könnte man schöne Liste machen, wer welche Symptome aufweist. Echt? Ja.
Ich habe jetzt mal drüber nachgedacht und ich kann mich erinnern. Ich weiß, dass ich mit 11 angefangen habe, Kippen bei der Mutter zu klauen und ab und zu mal zu rauchen und das dann zu trainieren halt, dass ich dann auch auf Lunge rauchen kann, wenn ich das öffentlich mache vor anderen. Bescheuert. Aber ich komme da jetzt auch drauf, das kommt alles vom Fernsehen. Und ich habe nämlich damals schon Sylvester Stallone super gefunden und lauter Sachen, die man dann dem Alter vielleicht noch gar nicht gucken sollte. Aber ich hatte einen Kumpel, den sein Onkel hat irgendwie die Videothek gehabt und da konnten wir auch die ganzen Zombie-Filme und was weiß ich was. Wir haben halt da alles geklotzt. Ne? Aber ich kann mich erinnern, meine Mutter war nicht da und da habe ich Miami Vice geguckt im Fernsehen. Und da haben die auch immer getrunken halt. Ne? Und ich habe mir dann auch aus der Bar von der Eltern Rum mit Cola gemacht und so viel Cola rein, dass mir das sogar geschmeckt hat. Aber nach zwei so Dingern hatte ich echt eine in der Waffel und fand's geil. Und das war mein erster richtiger, intensive Rausch so für mich, wo ich gefeiert habe. Und da war ich scheiße jung. Und das war angestiftet mehr oder weniger von Miami Vice, was ich da gesehen habe. Und fand es cool, da so jetzt mitzuspielen, weil ich sturmfrei hatte.
Ja, krass, da sieht man mal.
Abgefahren.
Gerade voll der Flashback gehabt. Aber es, eigentlich habe ich nachgeahmt, was die gemacht haben. Und dann habe ich gemerkt, oh, geil. Und dann fühlt man sich ja natürlich mit 11 wie 20.
Ja, also ich kann eine ähnliche Geschichte erzählen. Albern. Bei mir war es ganz sicher Sex and the City. Ich meine, ich habe die immer geschaut, die Serie, da war ich auch noch jünger, als die angefangen hat und die saß halt da an ihrem Laptop, hat Kolumnen geschrieben, geraucht und getrunken und was ist aus mir geworden? Ich wurde eine Kolumnistin, die säuft und raucht. Immerhin habe ich mein Ziel umgesetzt.
Ja.
Ja. Ich schreibe immer noch Kolumnen, aber trinke und rauche nicht mehr dazu, es funktioniert trotzdem. Aber das war wirklich so mein Bild, das ich im Kopf hatte, so, das muss wahnsinnig cool sein.
Ja.
Was für ein Traumjob, schöne Klamotten, einfach nur einen Laptop und da sitzen und eine Flasche Wein aufmachen. Wie oft habe ich das gemacht?
Aber das siehst du mal.
Ja.
Das kriegen wir alles sehr gut verkauft. Krass. Ja, und es gibt auch Leute, die sagen, wenn jemand an der Theke sitzt und raucht, das kann schon auch sexy aussehen und so. Also so Sprüche habe ich selber schon gehört auch. Das ist aber alles von der Gehirnwäsche und nicht, weil es wirklich sexy aussieht.
Vor allem riecht es nicht sexy.
Wir haben das halt so.
Ich wollte gerade sagen, vor allem spätestens, wenn du so jemanden dann küsst, ist es sexy und ist schon wieder schnell vorbei.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier an dieser Stelle sagen kann, weil ich rauche ja ab und zu noch ein paar Zigaretten. Also ich würde mal sagen, ich rauche so ein Päckchen Zigaretten. Ich frage das darum, weil ich das, glaube ich, noch gar nie irgendwo erzählt habe und da auch keine große Sache draus mache. Aber ich glaube, ich rauche so ein Päckchen Zigaretten pro 4 Monate.
Tag.
Also ich glaube, das zählt fast
krass.
Nicht. Aber warum ich das auch erzähle, ist cool. So, wie krass ich das, oder wie soll ich das sagen? Also immer wieder erstaunlich, wie ich halt absolut keine engere Beziehung zu Zigaretten aufgebaut habe, während das halt bei Alkohol super krass schnell gegangen ist. Und ich bei Zigaretten, und ich das ist immer so krass, oder? Weil so viele Leute kommen zu mir, die rauchen und sagen, oh, ich würde ja so gerne rauchen können, wie du rauchst. Ne? Wenn ich irgendwie mich verabrede, rauche ich mal 2 Zigaretten irgendwie und...
Aber das wäre jetzt die Frage, wann rauchst du? Hast du dich da mal analysiert? Wie findet das heute statt? So unter Gesellschaft, wenn du was trinkst?
Ja, eben, ich trinke ja nichts, also deswegen...
Ach so. Früher. Unter Gesellschaft, wenn du was trinken würdest, aber trinkst nichts.
Früher war das natürlich so.
Aber sagst, heute schlage ich mal über die Stränge und dann...
Ja, es ist im Fall wirklich ein bisschen das. Es ist ganz krass, wenn man das so sagt, aber nein, es geht eigentlich nicht darum, dass ich bewusst was Unvernünftiges mache, das mache ich auch sonst in meinem Leben, aber es ist mehr so, es ist ein bisschen das Verbundenheitsgefühl, also weißt du, so, dann stehe ich draußen, vor allem jetzt gerade im Kontext von der Redaktion, ne, da, von der, bei der Zeitung, bei der ich arbeite, da arbeiten, da rauchen halt auch noch relativ viele, und wenn wir da irgendwie eine kleine Veranstaltung haben, sind alles total coole Leute, dann stelle ich mich auch mal raus und rauche auch eine mit und dann mag ich es sogar, also ich meine das ernst, ich rauche dann gerne. Ich rauche dann gerne 1-2 Zigaretten, aber ich rauche sie auch gerne, weil ich weiß, danach ist wieder fertig, oder? Und ich habe überhaupt ich werde kein Bedürfnis haben, mehr zu rauchen. Ich habe am nächsten Tag kein Bedürfnis und ich werde auch den Rest der Woche kein Bedürfnis haben und auch die nächste Woche nicht. Und das ist einfach die ganz krasse, der krasse qualitative Unterschied jetzt bei mir zum Alkoholkonsum von früher. Wo ich halt bei jedem Schluck eigentlich wusste, also eigentlich schon den nächsten wollte. Ne? Und das ist eine ganz andere Beziehung da. Aber natürlich, das ist jetzt eine Diskussion, die ich auch mit mir selber führe. So, wieso mache ich denn das? Muss das jetzt wirklich sein? Kann ich nicht darauf verzichten? Ich meine, auch eine Zigarette, auch eine einzige Zigarette ist nicht gesund, genauso wie ein Glas Wein auch nicht gesund ist. Und irgendwie mache ich es doch noch, ohne dass ich es muss. Anders als jetzt zum Beispiel beim Trinken, ne? Da habe ich halt, da ging es nicht anders. Da hätte ich niemals irgendwo hingehen können und nichts trinken. Aber bei der Zigarette ginge das sehr gut. Natürlich kann ich irgendwo hingehen und keine Zigarette rauchen und trotzdem mache ich es. Ja, und deswegen, ich bin nur deswegen drauf gekommen, weil mein Freund, der nicht raucht, der muss mich dann eben küssen, obwohl ich geraucht habe. Aber ja, er macht es trotzdem. Ja.
Aber das ist Liebe. Aber ich finde es ganz cool und im Endeffekt ist ja alles ein Prozess und vielleicht kommst du ja irgendwann in den Punkt, wo du sagst, ach, ich könnte es auch einfach lassen. Es wird ja auch immer uncooler, sage ich mal. Und das mit dieser, wenn eine gewisse Gruppe zusammensteht und raucht und da hast du auch ja, Leute kennengelernt oder das war auch schon was Cooles, was Gutes irgendwie, was ich auch verstehen kann. Dieses bei den Rauchern waren halt oft auch interessante Leute und interessante Gespräche. Was natürlich vielleicht auch eine Option ist, dich einfach dazuzustellen und nicht zu rauchen und trotzdem dabei zu bleiben. Aber es ist ja alles ein Prozess, kann man ja mitspielen, weil du hast ja kein Ding am Laufen damit. Du bist ja frei. Und das ist der Riesenpunkt.
Genau. Ja, genau. Das ist ein gutes Stichwort. Ich fühle mich da frei und überhaupt nicht gebunden an das Rauchen. Und ich überlege mir immer, wenn ich dann eben die Raucherinnen und Raucher sehe, die halt wirklich, von denen ich weiß, dass die wirklich jeden Tag ein Päckchen oder jetzt halt diese komischen E-Zigaretten oder so rauchen. Wenn ich mir das anschaue, denke ich, also das ist so weit. Also das sage ich jetzt aus meiner Perspektive. Ich weiß ja nicht, wie es dann ist, wenn man da drin ist. Aber so weit würde ich es nicht kommen lassen wollen. Beziehungsweise wenn ich diese starke Abhängigkeit hätte zu Nikotin, dann würde ich das unbedingt unterbinden wollen, weil dann ist man eben nicht mehr frei. Und dieses Gefühl vom sich von etwas befreien, das kennen wir jetzt hier sehr gut, oder? Und das ist sehr schön. Das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man das kann und wenn man sich da ja in die Unabhängigkeit begibt quasi. Und das sehe ich ja auch viele Raucher, die meisten Raucher, die wollen das ja eigentlich auch. Und dann irgendwie klappt es dann doch nicht. Und das tut mir dann auch immer ein bisschen leid, weil das ist hart. Ja.
Aber ich bin nicht auf dem Level wie die Jana. Ich meine, ich habe mit Alkohol gar nichts am Laufen. So. Das interessiert mich auch nicht wirklich, sage ich mal. Aber ich rauche noch und nehme noch Medikamente, die ich gerade aber auch absetze. Und habe, würde ich sagen, auch mit Zucker was am Laufen. Ja, gut, könnten wir jetzt noch...
Da würde ich auch einsteigen beim Zucker.
Ich habe nicht beim das Koffein. Level, weil du das jetzt so gemeint hast. Ne?
Oh ja, beim Koffein.
Aber ich kenne das auch, komplett clean zu sein und nicht so, dass ich das nicht schon hatte. Und da geht es ja auch wieder hart hin für mich. Aber das musste ich nochmal festhalten. Ja, weil die Jana halt da doch nochmal eine Schippe draufgelegt hat und ich da nicht auf dem Level bin. So ehrlich muss ich sein.
Aber ich finde es auch, also ich denke mir immer so, wenn ich meine Cannabis-Abhängigkeit, also so, wenn wir es vergleichen wollen würden, dann denke ich mir auch immer so, ich glaube, dann bin ich schon ein Waisenkind im Gegensatz. Also weißt du, so vom, also ich glaube schon, Ich finde, wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ne, dass man, dass schon verschiedene Substanzen einfach, finde ich,
verschieden tiefe Kerben.
Verschieden schwer sind loszulassen. Und ich glaube einfach schon auch, dass umso stärker und umso intensiver einfach auch der Rausch ist. Und da würde ich sagen, ist Heroin einfach schon eine ganz andere Bandbreite wie Cannabis. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. So, das ist
auf jeden Fall.
Ist einfach schon eine andere Hausnummer.
Aber ich würde den Alkohol eher, wenn ich mich entscheiden müsste, ist das auf meinem Level oder auf deinem Level, dann würde ich den Alkohol zu mir tun. Zu den krassen Sachen.
Ja, das stimmt schon. Also ich sehe es jetzt gerade auch wieder bei meinen Klientinnen.
Du wirst halt auch von der Gesellschaft...
Das ist schon richtig crazy.
Überhaupt nicht unterstützt eigentlich, sondern du wirst richtig getriggert zu trinken.
Ja.
Also es wird besser, aber vor kurzem war das noch so. Oder wie willst du das sagen, Maria?
Ich finde, das ist immer noch total so. Also sorry, wenn ich reingekrätscht bin, aber, oder? Also ich habe nur das Gefühl, also zum Beispiel, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass jetzt, nachdem ich seit 3 Jahren mit meinem Thema selbstständig bin und glaube ich wirklich jetzt so bis in jede Ecke unseres Freundes- und Bekanntenkreises vorgedrungen ist, dass ich so arbeite, was ich selber konsumiere und nicht mehr und so weiter und so fort, jetzt macht das bei mir keiner mehr. Mhm. Aber ich glaube, dass in allen Freundeskreisen, wo jetzt nicht unbedingt jemand drin ist, der damit ein Thema hatte und gesagt hat, so, ich höre auf, ist das immer noch wie immer. Also ich kriege es immer so am Rande bei anderen Leuten halt mit und habe immer das Gefühl, das ist immer noch total präsent, so dieses zum Trinken überreden oder auch so dieses, jo, komm, Enna kann du doch trinken.
Ja, das kommt halt auch drauf an, was für Situation, ne? Wenn du natürlich weggehst und es spielt irgendwo noch eine Band oder so, ne, dann wird die Luft immer dünner für das, was du jetzt sagst, dann sehe ich das auch wahrscheinlich so, ja. Da hat sich noch gar nichts getan.
Ja, also ich krieg sogar manchmal noch solche Kommentare, obwohl ich jetzt mein Thema wirklich in quasi fast jedem Schweizer Medium breitgetreten habe und das wirklich, ich habe, glaube ich, meinen Standpunkt vertreten, würde ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem, ich kriege dann halt so Kommentare wie, ziehst du es immer noch durch? So, wie wenn das irgendwie die große Anstrengung wäre oder so halt eine Phase ist.
Es hat ein Ende.
Genau, und du wirst dann wieder irgendwann vernünftig werden. Irgendwann wird es dir doch langweilig.
Genau.
Solche Geschichten, das höre ich manchmal noch. Und auch wie du sagst, Jana, ja, auch von meinen Klientinnen, also da... Gerade, also was ich auch ganz krass finde, ist, wenn du halt in einer Beziehung bist, wo halt der Partner zum Beispiel sagt, naja, aber wenn du jetzt nicht mehr trinkst, dann habe ich ja niemanden mehr, der mit mir trinkt, das ist doch langweilig und so. Also das ist, da komme ich auch wirklich manchmal an Grenzen, weil ich natürlich am liebsten sagen würde, ja, wenn dein Partner nicht akzeptiert, dass du nicht trinkst, dann, das heißt aber schon was. Aber das gibt es halt wirklich oft, dass halt auch ganz nahestehende Leute sagen, dass sie das nicht okay finden, wenn jemand nicht mehr trinken will. Und das ist heftig, finde ich. Und das passiert krank. Oft. Zum Beispiel bei irgendjemandem, der Vater bei einer Klientin, oder der halt sagt, ja, aber wir haben doch immer da unser Gläschen getrunken, wenn du auf Besuch gekommen bist. Und dem Vater dann, wo man, je nachdem, was man für ein Verhältnis hat, dem auch noch ständig sagen muss, nein, Papa, ich trinke nicht mehr. Nein, Papa, ich mache jetzt da nicht mit. Das ist richtig anstrengend. Oder man kann im Freundeskreis, kann man vielleicht noch auf einer anderen Ebene, auch das ist anstrengend, ich will es nicht, nicht irgendwie kleinreden, aber da kann man auch irgendwie auf einer erklärenden Ebene oder irgendwie auch mal aus dem Weg gehen, zum Beispiel, wenn es halt sein muss. Aber wenn das dann so das nächste Umfeld ist, mit dem man halt viel Zeit verbringt, und das erlebe ich echt oft im Gespräch mit meinen Kursteilnehmerinnen auch, dass da halt dann das kommt. Ja, mein Mann, meine Schwester, manchmal sogar so meine Kinder. Ja, und das ist heftig.
Wow.
Da muss man sehr, sehr viel Stärke und auch, ja, auch Willenskraft, obwohl man dieses Wort ja nicht so gerne benutzt in diesem Kontext, aber man braucht extrem viel Willenskraft dann in diesen Momenten, um Nein zu sagen, um beim Standpunkt zu bleiben. Und wenn dann noch verschiedene Faktoren zusammenkommen, wie man hat vielleicht zum Beispiel keinen Rückzugsraum oder man ist eben sehr unter Anspannung, weil man mehrfach belastet ist in der Familie oder also jetzt von Aufgaben her, dann wird es echt, echt schwierig, sich da eine Ressource irgendwo zu holen. Ich will jetzt denen jetzt nicht die Hoffnung nehmen. Ich habe ja ganz viele Leute, die das dann trotzdem machen, was ich ja absolut grandios finde und total feiere. Aber es ist nicht einfach. Also die Hürden sind groß, sagen wir es mal so. Ja.
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 Ist so. Der, wo sich verändert, wird immer unangenehm für die, wo nicht sich verändern wollen. Und es führt einfach zum Schluss zu dieser Selbstverantwortung, wie du auch schon direkt am Anfang gleich präzise gesagt hast. Aber da sieht man halt auch, dass du voll vom Fach, vom Game bist, weil das ist einfach, das kommt dann rum. Und das ist was, da werden die anderen vielleicht sogar Probleme mit dir kriegen. Du wirst dann unangenehm, weil du zeigst ja eigentlich was auf, was der andere ja lieber versteckt oder was einfach sehr unangenehm ist, dass du das aufzeigst.
Ja, das ist der eine Punkt, das sehe ich auch absolut so. Du spiegelst jemand anderem etwas und das ist für die Person sehr unangenehm. Das andere ist auch, dass ich arbeite ja vor allem mit Frauen. Ich weiß nicht, ob du solche Beobachtungen auch machst, Jana. Wenn dann Frauen zum Beispiel sagen, ich trinke jetzt nicht mehr oder was, in meinem Fall ist es jetzt Alkohol, bei dir sind es vielleicht noch dann andere Sachen und dann nehmen sie nicht mehr so viel hin, zum Beispiel in der Familie. Dann sind sie nicht mehr bereit, alle Aufgaben zu übernehmen. Absolut. Und dann werden sie richtig unangenehm für den Rest der Familie. Und dann haben sie plötzlich einen Typen zu Hause, der sagt, ah, was, ah, du machst jetzt nicht mehr das Abendessen? Ah, was, du kochst jetzt nicht mehr jeden Tag dreimal? So, ne? Und das ist das, und da musst du dann da auch die Person stärken im Sinne von, hey, du wirst dir keine Freunde machen in der Familie. Und das ist, da musst du einfach so verdammt stark sein. Ich meine, das kann einen extrem bestärken und ich erlebe auch super tolle Geschichten im Sinne von, hey, die Männer, oder ich sage es jetzt mal so, ja, die Männer, die akzeptieren das dann sehr schnell und realisieren es sehr schnell und merken, oh, da passiert was. Und entweder ich mache jetzt da mit oder es wird gefährlich für die ganze Familie oder dass da vielleicht was auseinanderbrechen könnte. Und in der Regel habe ich jetzt glücklicherweise erlebt, machen die Männer da auch mit, aber es gibt auch solche, die halt dann da irgendwie nicht mitmachen oder wo halt das ganze Gefüge sehr stark ins Wanken kommt. Und da ist dann wieder eine große Hürde, oder nehme ich das in Kauf? Wie stark kann ich in die Selbstverantwortung gehen? Oder ist der Widerstand zu groß? Und da muss man das auch irgendwie akzeptieren, weil ich meine, es ist ja nicht irgendwie etwas, das man einfach mal so eben macht, die Familie gefährden. Ne? Also das ist ja nicht etwas, das man leichtfertig entscheidet. Und da ist so eine psychologische Begleitung auf jeden Fall sinnvoll, um die Leute da auch zu stützen und auch abzuholen, da wenn sie da vor gewissen Schwierigkeiten stehen, weil ich verstehe das absolut. Das ist extrem schwierig, sich selber im nächsten Umfeld keine Freunde, keine Freundin zu machen durch das neue Verhalten. Das ist schon eine Herausforderung, würde ich sagen. Ja,
absolut. Gerade wenn man so frisch seine Muster durchbricht und so Substanzen weglässt und ja, ein bisschen zu Entzugserscheinungen und so, eigentlich bist du ja gar nicht in der Lage zu sagen, ich bin der Fels in der Brandung und alles kann sich an mir austoben. Es ist ja eigentlich genau das Gegenteil und trotzdem musst du da einen Weg finden, wie du durch dieses stürmische Gewässer kommst, auch wenn du eigentlich kaum noch Kraft zum Schwimmen hast. So. Aber das ist halt auch genau das, wo dir keiner dann nimmt, wenn du diesen Weg gehst, wo da ein Prozess angestoßen wird, wo du einfach unweigerlich wachsen wirst. Das passiert. Das ist auch klar, ne?
Ja, voll.
Ja, ich finde auch gerade so dieses Wachstum, ne? Also ich finde es immer, ich weiß nicht, Maria, wie ist es bei dir mit Alkohol? Weil gerade beim Kiffen sieht man das immer so krass, wenn jemand aufhört zu kiffen, wie die wirklich so von Monat zu Monat merkst du so, also habe ich immer das Gefühl so, bam, 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 bam. Da passieren auf einmal so viele tolle Sachen und die Person wächst immer so schnell über sich heraus. Und genau was du halt auch sagst, dann fangen die plötzlich an, Grenzen zu setzen. Die fangen an, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren, ihre Gefühle rauszulassen. Und erstmal ist jeder so, okay, wow, was passiert mit der denn gerade? Mhm. Und dann ist aber, also ich habe bisher zum Glück auch nur die Erfahrung gemacht, dass es das Umfeld dann auch relativ schnell einfach total gut auffasst, weil die Leute ja auch einfach sehen, der Person geht es besser.
Mhm. Genau.
Besser als vorher. Und das ist auch immer das, was ich dann immer mega schön finde. Und ich finde das Schönste immer, wenn dann, hatte ich gerade letzte Woche nämlich eine Frau, die da gesessen hat und dann auch so gesagt hat, ja, und dann hat sie einfach mal nichts gesagt. Also sie hat einfach mal nicht ihre Hilfe angeboten, so wie sie es sonst immer gemacht hat und ist dann nach Hause gefahren und zuerst hatte sie kurz ein schlechtes Gewissen und dann dachte sie so, oh, das hast du gut gemacht und war so stolz auf sich und war so richtig voller Freude, weil sie das geschafft hat, es einfach mal anders zu machen. Und das finde ich immer so schön, wenn man so merkt, also wenn man dann in der anderen Person nochmal so diese Freude sieht, wenn jemand anfängt, sich wirklich um sich selber zu kümmern und merkt, wie gut es selbst tut. Das finde ich unfassbar schön.
Ich denke, wenn man den anderen liebt, wie du sagst, und man sieht, ihm geht's ja nicht gut und er ist jetzt auf dem Weg und ihm geht's besser, dann muss das doch egal sein, ob dir das jetzt in den Kram passt oder nicht. Weil sonst hat es nichts mit Liebe zu tun halt, ne? Ich denke, so eine Sache wird die Beziehung entweder vergrößern und tief vertiefen oder sie geht auseinander.
Ja, das sehe ich auch so. Ja. Ja, das hatten wir ja vorhin auch schon. Also wenn jetzt Partner oder Partnerin selber ein Thema hat und die eine Person löst sich halt von diesem Thema weg und die andere Person ist da nicht bereit, dann kann es schon zu Konflikten führen. Das erlebe ich aber tatsächlich selten. Das habe ich vielleicht ein, zweimal gesehen. Und was ich halt dann aber auch sehr oft sehe, und das finde ich unfassbar schön, ist, wenn der Partner, ich hatte auch eine Klientin, die hat gesagt, ja, jetzt trinkt sie nicht mehr, und dieses Ritual oder von der Arbeit nach Hause kommen und der Mann kommt auch von der Arbeit nach Hause und dann setzen sie sich hin und dann trinken sie Whisky. Was ist jetzt, wenn die das nicht mehr macht, nur sie nicht mehr macht? Und es ging, ich weiß auch nicht, keine 2-3 Wochen hat der Mann auch umgestellt und jetzt trinken sie irgendwas Alkoholfreies und das jetzt schon seit, keine Ahnung, 2 Jahren oder so. Und sie haben beide umgestellt und sie trinken jetzt beide keinen Alkohol mehr, obwohl er das Thema überhaupt nicht auf dem Schirm hatte vorher. Sie schon, sie hat sich schon länger mit dem auseinandergesetzt und das hat jetzt einfach auf beide, also vom System her, hat das einfach wirklich Wellen geschlagen und das ist auch super, super schön zu sehen. Also das sieht man schon öfter.
Tja, das ist Liebe.
Ja, es ist Liebe und ich glaube halt eben, wie du vorhin auch gesagt hast, dieses Wachstum, das steckt halt auch an. Also wenn du dann selber das ausprobierst und merkst, wow, ich habe ja plötzlich, der Abend ist ja plötzlich gefühlt irgendwie 5 Stunden länger, wenn ich nicht um 5 schon einsitzen habe, dann hast du ja konkret sofort eine Verbesserung, die du spürst. Und die kann natürlich auch sehr motivierend sein. Also quasi, dass du den Horizont auch öffnest für neue Möglichkeiten. Da musst du natürlich erstmal zu bereit sein. Aber wenn du das bist, dann kann das wirklich auf die ganze Familie mega schöne Auswirkungen haben. Oder auf das ganze System so. Ja.
Ja.
Ja, total.
Das ist halt einfach die Frage, ne? Was für ein Umfeld hast du? Und die Welt ist ja generell im Wandel. Wie wir vorhin auch gesagt haben, es ist ja die Zeit für Entstigmatisierung und für. Aber natürlich, wenn jetzt ein richtig krasse Alkoholiker in deinem ganz nahen Umfeld sind, die wirst du einfach lassen müssen. Jetzt, wenn der Opa halt, ne, jeden Tag 2 Bier trinkt und bei Feiern mehr oder so, da ist er ja Alkoholiker. Aber die sehen das ja gar nicht so. Die kann man auch lassen, aber ich sag, die meisten sind ja in dieser Zeit, wo sie auch schon bereit sind hinzugucken oder zumindest mal sich einen Kopf zu machen. Oder?
Ja, also ich sehe es auch so, dass man relativ ja schnell merkt, wer bereit ist und wer nicht bereit ist. Und ich glaube, also das mache auch ich so, also mir würde es ja niemals einfallen, zu missionieren und den Leuten zu sagen, dass sie das jetzt nicht mehr tun sollen, sondern ich bin einfach quasi für die da, die das wirklich wollen oder halt anfänglich mal den Horizont vielleicht ein bisschen erweitern. Und ich glaube, da habe ich sogar auch in meiner Familie beim einen oder bei der anderen ein bisschen was anregen können. Aber wie du schon sagst, wenn du halt solche Leute irgendwo im Umfeld hast, die das einfach nicht wollen, dann ist das, also dann lasse ich das auch. Also, und das würde ich auch anderen empfehlen.
Ja.
Also ich weiß, es ist ja, dass das Handhaben nicht alle gleich. Deswegen rede ich so ein bisschen zögerlich. Aber ich bin jemand, ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Energie dorthin stecken sollte, wo ich im Moment nicht sehe, dass eine Veränderung möglich ist. Im Moment.
Genau, weil es hat auch was mit Selbstverantwortung zu tun wieder. Mhm. Na, und man schützt sich ja dann einfach auch vor schwierigen Situationen zum Beispiel. Und ja, dann kann man den anderen ja sein lassen, aber da ist vielleicht dann auch halt schwierig für Schnittstellen oder so, ne?
Ja, und ich glaube, man...
Oder du gehst auf eine Familienfeier, wo sie alle zusammenkommen und saufen und... ja, es ist halt nervig, wenn du dann ständig irgendwie angenervt wirst, warum du nicht trinkst oder so. Wenn man da nicht hingeht, ist es auch okay, finde ich. Eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass man vielleicht dann selber dann einfach wegbleibt, wenn es blöd ist.
Ja, das empfehle ich absolut auch so. Ja. Was ich noch da vorhin noch ergänzen wollte, was man nicht unterschätzen darf, ist quasi diese unsichtbare Wirkung, die man auf andere hat. Also ich glaube auch, wenn man jetzt selber nicht konsumiert und dann irgendwo ist, wo alle anderen etwas konsumieren und man hinterlässt einen Eindruck, da bin ich überzeugt. Und bei dem einen oder der anderen bewegt das irgendwas, auch wenn man das selber nicht merkt, auch wenn die das einem nicht gleich sofort feedbacken und sagen, oh, du hast mich jetzt aber super inspiriert, sondern dass ich da auch mal was tun kann, ohne dass wir das merken. Und deswegen, ich sag jetzt mal so, rede ich mir das manchmal auch ein bisschen schön, ne? Wenn ich irgendwo bin auf einer Feier, wo alle trinken, denke ich mir manchmal, weißt du, vielleicht sieht ja das die eine oder der andere und geht mit einem neuen Gedanken heute Abend ins Bett oder so. Das ist ja auch schon schön. Ohne dass ich da aktiv irgendwas dafür tun musste, sondern einfach nur da sein, sage ich mal.
Also ich glaube, bei mir würde es zum Beispiel funktionieren. Mich würde das neugierig machen. Und ich glaube nicht, dass du dir schönredest. Da ist bestimmt immer wieder mal 1-2 Leute oder vielleicht sogar mehr, wo das positiv mitnehmen. Und wenn es nur ist, das geht auch. Das ist ja auch schon was. Du sagst ja selber, du konntest das früher nicht vorstellen. Ich kenne auch Zeiten, wo ich mir gewissen Sachen nicht vorstellen konnte. Ja, und wenn du dann andere siehst, die es machen, problemlos, ohne da ein riesen Ding draus zu machen, dann macht das schon was. Ich glaube nicht, dass du dir das schönredest. Das ist so.
Ja,
glaube ich auch.
Also ich weiß ja nicht,
gerade auch mit einer...
Sag nur!
Ich habe gerade heute mich mit einer Bekannten auch drüber unterhalten, weil ich ja den Beitrag geschrieben habe. Ich war so erstaunt an meinem Geburtstag, weil ich habe super viel Alkohol eingekauft, einfach für meine ganzen Freunde, weil die normalerweise alle ja gerne noch was trinken an so einer Feier, auch wenn ich nichts trinke. Und ich war so erstaunt, weil einfach, also es waren wirklich, erstens, wir sind nochmal losgefahren, um alkoholfreien Sekt nachzukaufen, weil der innerhalb von kürzester Zeit alle war. Und zweitens, es wurde so wenig getrunken und es war wirklich so, viele haben dann, also es haben tatsächlich so einige dann auch so gefragt, oh, was trinkst denn du da? Und ich dann immer gesagt habe, alkoholfreien Hugo. Und dann war das so, oh, das klingt lecker, das will ich auch mal trinken. Mhm. Und so haben irgendwie voll viele angefangen, einfach dieses Getränk zu trinken, ohne dass ich ja irgendwie beabsichtigt hatte, dass die das jetzt trinken sollen oder das irgendwo aufgeschrieben habe bisher oder halt stehen hat oder so. Gar nichts.
War ein Sog und kein Druck.
Genau. Und so war halt das Ende der Party, dass halt irgendwie kaum was überhaupt vom Alkohol getrunken war. So wenig wie noch nie. Und ich dachte so, krass. Ne? Also so krass, wie das irgendwie, was für eine Wirkung das irgendwie auf einmal hat. Und ich habe auch zum ersten Mal nur eine Flasche Wein zum Geburtstag geschenkt gekriegt, obwohl fast, also so, außer jetzt meine engsten 3-4 Mädels, weiß eigentlich keiner, dass ich jetzt gesagt habe, ich trinke jetzt mal ein Jahr keinen Alkohol. Und ich habe einfach nur eine Flasche Wein geschenkt gekriegt. Die haben die aber am selben Abend noch aufgemacht und haben sie dann getrunken. Das war dann gerade praktisch. Und ich habe einfach alkoholfreie Cocktails geschenkt gekriegt, also so zum selber mischen. Und das fand ich mega cool. Das fand ich richtig, richtig cool. Und dachte so, ey, also krass, was da irgendwie für ein Vibe war dieses
super
Jahr.
Super cool.
Und das ohne, dass halt irgendwas ausgesprochen war. So. Deshalb, ich finde das auch, du
ich find, da passiert
darfst
auch
es nicht
was.
Unterschätzen, welche Wirkung das hat.
Mit diesem, es gibt Gin, es gibt, was weiß ich, alles Mögliche mittlerweile alkfrei.
Es gibt
und
fast alles
ich finde, dass das sogar ein bisschen, also zumindest für mich ist es super interessant, so ein kleiner Hype, sage ich mal, wie damals bei dem Vegetarischen, wo das halt so frisch aufgekommen ist und so, denke ich, kommt da auch eine Welle. Dass das einfach nicht nur so eine ganz kleine Nische ist, sondern dass das absolut okay ist, dass du die Wahl hast, du kannst das Ganze mit oder auch ohne Alkohol haben. Und das hat ja auch seine Vorteile.
Ja.
Also ich glaube sogar, dass das auch kommen wird, dass das immer mehr gehst du irgendwo hin und da gibt es auch antialkoholische Cocktails. Also ich wünsche mir das und hoffe das, aber...
Das ist auf jeden Fall schon viel besser geworden. Also in Saarbrücken gibt es so eine richtig coole, das ist so eine Mischung aus Bar und Restaurant. Die haben halt auf der einen Seite, ist wirklich so, sieht aus wie so eine alte Kneipe. Und dann gehst du durch so einen Türbogen und dann ist halt Restaurant. Und die haben halt so typisch saarländisches Essen, aber halt so ein bisschen geiler gemacht und nicht so ganz Hausmaßkost. Und die haben halt auch ganz viele so krasse Gin-Sorten und so Gedöns. Und die haben aber, ich glaube, bestimmt, ich weiß nicht, 8 oder 10 richtig geile alkoholfreie Getränke. Super. Wo ich wirklich da saß und dachte so, ey, ich finde es so geil, dass es halt nicht als alkoholfreies Getränk irgendwie nur Cola, Fanta, Sprite, Apfelsaftschorle und Sprudel gibt. Sondern es gibt halt genauso, die haben genauso fancy Namen, die klingen genauso fancy, mega geil. Ja. Es ist einfach nur kein Alkohol drin. Das fand ich richtig, richtig geil, weil ich so dachte, die sind genau auf den, wie sagt man?
Auf der richtigen Zug
aufgesprungen.
Ja, die gehen mit dem Geist der Zeit.
Genau.
Genau. Ja. Genau.
Ja, also ich denke auch, dass,
das cool.
die Alkohollobby, die ist ja eben, wie wir wissen, auch nicht blöd. Und deswegen fangen die auch alle an, alkoholfreie Alternativen herzustellen oder neue Firmen schießen aus dem Boden. Weil die halt auch wissen, damit lässt sich halt auch Geld machen, weil sich, und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil die erkennen, dass sich gesellschaftlich was verändert. Das ist wie halt, dass auch Firmen, die Wurst herstellen, die jetzt auch vegane Wurst herstellen, weil sie einfach wissen, wenn sie noch lange nur auf Wurst mit aus tierischen Produkten setzen, dann wird das irgendwann schwierig für die werden. Also fangen sie jetzt schon an mit veganen Produkten. Und ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich auch beim Alkohol. Man darf das als ein gutes Zeichen deuten, weil die Zeichen der Zeit richtig deuten, sage ich mal. Und die Restaurants, für die ist es ja, wenn die Cocktails genau gleich teuer verkaufen können, dann haben die ja genau die gleichen, also dann können die ja die gleichen Preise,
mehr.
Also die gleichen, wie sagt man, in der Schweiz sagt man Marge. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch das gleiche Wort ist.
Ja, aber Alkohol ist ja nicht billig, also von daher, haben sie vielleicht sogar noch mehr Gewinn. Ja, aber
trotzdem, ich wollte gerade sagen, weil trotzdem verdienen die ja eigentlich am Alkohol am meisten, aber wenn die dann die alkoholfreien Cocktails für fast dasselbe Geld, vielleicht für 2 Euro weniger verkaufen,
und das ist ja dann okay. Win-win-win.
Ich bin auch bereit, gleich viel zu bezahlen. Also das ist mir, ich bin da auch nicht knauserig. Genau. Ich denke, hey, cool, ein schöner Cocktail, bezahle ich gerne.
Wäre ich auch.
Und ob jetzt da Alkohol drin ist oder nicht, ist
kann ich mir eine Cola bestellen.
Ja.
Ja. Und wenn man sich einen Cocktail gönnen will, um so als Erlebnis quasi. Das
fancy Getränk.
Und hätte ich auch kein Problem damit, wenn das ziemlich das Gleiche kostet. Ja, aber...
Und mir geht es tatsächlich meistens einfach nur darum, dass ich gerne ein fancy Getränk haben möchte. Und deshalb finde ich das einfach cool. Weil dann hast du auch was Geiles in der Hand.
Ja, voll.
Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ne, Maria, aber mir reicht das einfach. Ich habe ganz oft in Situationen mich nur dann blöd gefühlt, wenn alle gefühlt ein geiles Getränk hatten, wo sie Bock drauf hatten und ich konnte halt nur Cola oder Wasser trinken und ich mag Cola nicht. So. Und dann war es immer so, ja, geil, ein Glas Wasser, super.
Ja.
Oder gar nichts ist auch, da weiß man gar nicht so richtig, was man mit seinen Händen machen soll. Man kann sich halt so schön an so einem Getränk auch ein bisschen festhalten.
Ja, total.
Schon, ne? Und das ist eigentlich scheißegal, ob da Alkohol drin ist oder nicht. Da geht es eher um
das Ding in der Hand.
Körpersprache oder genauso, das funktioniert.
Ja, das sehe ich auch so.
Naja,
und deswegen das ist viel, viel einfacher geworden, jetzt irgendwas zu bestellen, womit man...
Schön.
Ich bin versucht zu sagen, womit man auch nicht so auffällt. Dabei ist es mir eigentlich piepegal, ob ich auffalle. Und weil die Leute wissen es ja sowieso, also ich sage ja nicht, dass jeder, dem ich auf der Straße begegne, das weiß, aber irgendwie, ich muss ja niemandem was beweisen und trotzdem ertappe ich mich dabei, ich will es vielleicht eher so sagen, auch durchaus ein bisschen selbstkritisch, ich ertappe mich dabei manchmal, mich einfügen zu wollen und da bin ich ja eigentlich auf der genau gleichen Schiene wieder. Den Leuten will ich ja eigentlich sagen, hey, es ist okay, wenn ihr Nein sagt, es passiert überhaupt nichts. Und manchmal ertappe ich mich aber selbst auch dabei, dass ich mich mit einem alkoholfreien Bier in der Hand zugehöriger fühle, um jetzt das hier mal ganz offen zu sagen.
Ja.
So, was ich eigentlich völlig bescheuert finde.
Ja, es geht mir
weil
aber
auch ich habe ja wirklich gar nichts zu verlieren. Ich habe ja alles schon ausgekotzt in der Öffentlichkeit, was es zu erzählen gibt. Aber trotzdem habe ich das manchmal. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Konditionierung ist, die man sich halt irgendwie 25 Jahre reingedonnert hat. Dass man halt deswegen immer noch das Gefühl hat, ich gehöre mehr dazu, wenn ich was Ähnliches in der Hand habe wie die anderen. So.
Ich glaube, dass das auch menschlich ist. Mhm. Also, weil wir fühlen uns ja schon einfach durch ähnliche Dinge zugehörig.
Ja.
Und wir sind ja zum Beispiel, fühlen wir uns ja auch in einer Gruppe von Menschen zugehörig, die ähnliche Werte teilen, die ähnliche Lebensvorstellungen haben, die ähnliche Meinungen über bestimmte Dinge teilen. Da fühlen wir uns ja auch zugehörig. Würde ich jetzt zu meiner Mädelsgruppe, die zum Beispiel, wo wir letztens am Tisch gesessen haben und es ging halt super viel um vegan Leben und wenn ich mich da jetzt hingesetzt hätte, also so ist es nicht, aber ne, so als Beispiel, und hätte dann angefangen zu erzählen, wie unfassbar geil ich Fleisch finde und dass ich so gerne Fleisch esse. Und
voll daneben.
Dann hätte ich mich ja auch in Anführungszeichen damit total ins Ausgeschossen, im Sinne von, die wären erstmal alle so, okay, ja. Was ist denn jetzt mit dir? Ne? Und ich glaube, dass das einfach menschlich ist, dass wir einfach in Gruppen einfach gerne, wenn das Menschen sind, wo wir einfach gern dazugehören wollen, dass wir dann schon auch gucken, dass wir ähnliche Dinge tun oder dass wir in einer gewissen Form uns irgendwie anpassen. Und da gehört sowas ja, wenn man es streng nimmt, auch dazu.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann sind wir wieder bei diesem Teufelskreis. Ne? Solange sich in der Gesellschaft nichts verändert, treten wir ein bisschen auf der Stelle, weil wir alle dazu gehören wollen. Das ist jetzt sehr pauschalisiert, weil es gibt immer mehr Gruppen, die sich so, ich sag jetzt mal so salopp, sich abspalten und zu denen man sich dann zugehörig fühlen kann. Also auch Social Media und so, sei Dank, da können wir Communities bilden, zu denen wir uns zugehörig fühlen, ohne dass wir uns, also wo wir diese Verbindung spüren können, ohne dass wir dazu rausgehen müssen. Und ich meine, ich rede plakativ, aber wenn du jetzt irgendwo auf dem Land aufwächst und du hast da genau eine Bar in dem Dorf, also in der Schweiz gibt es das durchaus, hast du irgendwie so eine solche Kneipe auf dem Dorf, da fühlst du dich nicht zugehörig, wenn du nichts trinkst, aber du kannst halt online deine Community finden und kannst dich halt da verbunden fühlen, ohne dass du quasi in der Welt draußen ein Pendant dazu finden musst und du kannst dich trotzdem verstanden fühlen.
Ja.
Ich bin immer noch dafür, dass wir uns gerne auch live treffen, also dass sich Menschen live treffen und da ihre Gemeinsamkeiten leben, aber ich glaube, dass die Vernetzung, die digitale, auf jeden Fall was dazu beitragen kann, dass wir unseren Lifestyle leben können, so wie wir wollen.
Genau, das
mega
hilft.
Also ja, bei mir war das damals nämlich auch so, als ich aufgehört habe mit dem Kiffen, hatte ich nämlich niemanden im Freundeskreis, der aufgehört hat. Und ich habe mich am Anfang damit total alleine gefühlt und wollte auch gar nicht dann immer so mit den anderen darüber reden, weil ich immer auch so den Gedanke hatte, ich will denen ja jetzt nicht schlecht reden. Und also eigentlich möchte ich mit jemandem reden oder mich irgendwie austauschen und gleichzeitig will ich denen aber nichts schlecht reden, weil die können ja machen, was sie wollen. Die müssen ja für sich entscheiden, ob sie konsumieren oder nicht und was sie tun wollen und müssen sich das jetzt nicht ständig von mir halt anhören.
Die sind ja an einem Punkt in ihrem Leben, ne, so.
Ja, die hatten ja auch gar nicht das Bedürfnis aufzuhören und
genau.
Wie gesagt, also ich bin da auch so 0,0 missionarisch unterwegs. Und ich habe dann halt auch über Insta mir einfach Leute gesucht. Und ich fand das auch so befreiend und es hat so gut getan, dann einfach von immer mehr Leuten halt so zu lesen und so zu merken, so, ich bin gar nicht alleine und es gibt voll viele Leute, die fühlen sich auch so. Und das war einfach richtig, richtig heilsam. Da bin ich immer noch richtig dankbar dafür.
Geht mir auch so. Und unsere Clean Bubble, so nenne ich es mal immer, wächst und wächst. Und heute ist sie mit der Maria auch wieder ein Stück gewachsen. Zumindest in meinem Wahrnehmungsbereich. Und das ist einfach toll. Auch das, Ganze, was wir heute so ein bisschen darstellen konnten, ist ja alles eigentlich auf einem guten Weg für das, was wir für Projekte machen. Gerade ihr zwei, ihr macht es ja wirklich professionell. Ich bin ja nur der Laberkasper.
Aber du hast den Podcast ins Leben gerufen, mein Lieber.
Genau, aber genauso wie du es gesagt hast, aber auch, weil ich konnte mich dann vernetzen mit Gleichgesinnten und das Ganze ist über diese Medien, die uns da heute zur Verfügung stehen, ja gar nicht so schwer, dir deine eigene Welt zu bauen ein bisschen, was du brauchst halt, ne? Und vor allen Dingen, die Verbündeten sind Gold wert.
Ja, total.
Ja, kann ich mich nur anschließen.
Das ist so wichtig.
Ich habe jetzt die Zeit mal ein bisschen im Blick. Ja, hast du noch was fragen? Oder Maria, hättest du gern noch ein Thema, wo wir noch nicht hatten, was wir noch besprechen also, wollten, konnten?
Ich hatte tatsächlich noch eine Frage, die ich die ganze Zeit einwerfen wollte und es hat einfach nie gepasst. Maria, wie bist du eigentlich, also was hat dich eigentlich dazu bewegt, aufzuhören und wie hast du eigentlich aufgehört zu trinken?
Ich kann jetzt das nicht an einem Ereignis festmachen. Ich glaube, das kann wahrscheinlich niemand, der so einen Prozess durchmacht, oder? Das ist eben ein Prozess und ich habe mich einfach schon einige Jahre sehr unwohl gefühlt mit meinem Konsum, weil ich den einfach nicht im Griff hatte. Ich meine, das habe ich ja relativ schnell irgendwann mal gecheckt, dass ich den nicht im Griff habe, so wie ich will. Also bei mir war es so der Klassiker, dass ich halt relativ gut nicht trinken konnte, aber wenn ich getrunken habe, hatte ich quasi keine Kontrolle über die Menge. Und das hat halt dazu geführt, dass ich sehr oft sehr unschöne Erlebnisse auch hatte, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, morgens irgendwo aufgewacht bin und keine Ahnung hatte, was ich eigentlich hier mache und das unter der Woche und solche Dinge. Also ein Haufen unschöner Erlebnisse mit Alkohol und ich baue mir diese Geschichte manchmal so, dass ich sage, irgendwann hatte ich einfach 1000 von diesen unschönen Erlebnissen und bei 1000 hat irgendwie mein Körper gesagt, so jetzt ist fertig. Und das war so, dass ich schon 1-2 Jahre intensiv mit dem Gedanken gespielt habe, dass es ja auch cool wäre, wenn ich nicht mehr trinken müsste, aber ich konnte es mir halt überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Und dann habe ich mich eben auch tatsächlich damit auseinandergesetzt, dass ich Communities mich angeschlossen habe, dass ich Podcasts gehört habe, dass ich Bücher gelesen habe. Und da habe ich gemerkt, ah doch, das geht ja. Man kann ja. Da gibt es ja Leute, die machen das und das ist ja okay und das ist ja cool. Und dann habe ich irgendwann, dann gab es schon noch so 2-3 Erlebnisse, die dann eben genau so waren, die dann relativ heftig waren, wo ich einfach nochmal so richtig schwarz auf weiß vor Augen geführt bekommen habe, dass ich nicht kontrollieren kann, wie viel ich trinke. Egal wie felsenfest ich mir das vorgenommen habe, einmal mehr, es ist einfach nicht gegangen und ich hatte dann auch gegen Schluss so Kater, die mal so 1-2 Wochen gedauert haben, also so richtig heftig. Und hat auch mehrmals das Erlebnis, dass ich um die 3 Promille hatte und aber immer noch bei Bewusstsein war, ne, und alles gecheckt habe. Und das waren dann schon etliche so Weckrufe, wo ich dachte, okay, nee, so geht das nicht. Und dann habe ich eben auch zuerst, also als ich aufgehört habe, habe ich dann relativ klar gewusst, jetzt ist noch Dezember und ab Januar trinke ich ein Jahr nichts mehr. Das war mein Ziel. Und dann habe ich, das war für mich eine unfassbar lange Zeit. Ich habe vorher höchstens mal 2 Monate, glaube ich, nichts getrunken. Und schon das war für mich eine unfassbar lange Zeit.
Von dem Level von 100 auf 0?
Ja, und dann bin ich von 100 auf 0. Und am Anfang, also eigentlich, das war bei mir so, ich weiß, dass es nicht bei allen so ist, deswegen bin ich da ein bisschen zögerlich, das immer so zu teilen, weil das halt wirklich nicht alle so erleben. Aber bei mir war es eigentlich ab Tag 1, war die Sache eigentlich gegessen. Und ich war so happy darüber, dass ich jetzt das geschafft habe, dass ich quasi den neuen Gedanken über Alkohol fassen konnte, dass ich das wirklich nicht mehr will. Also diese ganz absolute Klarheit, dass die Sache vorbei ist. Dass ich eigentlich schon nach 2 Wochen wusste, dass es nicht ein Jahr wird, sondern dass ich nie mehr trinken will, weil ich halt absolut keinen Grund mehr sehe, wieso ich mir das wieder antun sollte. Weil mir ging es so schlecht durch den Alkohol, so oft so schlecht, dass das für mich dann einfach eine klare Sache war. Als ich es mal gecheckt habe, dass das Leben ohne Alkohol funktioniert, dass ich das schaffe und dass es sehr, sehr, sehr gut ist, war für mich die Sache eigentlich klar. Ja.
Wahnsinn, ne?
Aber es hat schon, ich sage immer wieder, der Leidensdruck, also das ist auch das, was ich so beobachte, bei denen, mit denen ich zusammenarbeite, ich glaube, bevor man aufhört, ist der Leidensdruck einfach nochmal richtig heftig groß. Und man hat etliche Erlebnisse, die so richtig scheiße sind, um dann wirklich diesen Klickmoment auch im Kopf zu haben, um zu checken, boah, nee. Also wenn ich, und auch so dieses, ne, das hatte ich jedenfalls auch, wenn ich so weitermache, dann habe ich jetzt vielleicht, ich habe ja sonst immer sehr, sehr gesund gelebt, dann habe ich vielleicht noch nicht in 5, aber in 20 Jahren ganz sicher ein Problem. Und das habe ich mir dann sehr, sehr detailliert ausgemalt. Mhm. Und das, weil ich so ein bisschen Krankheitsphobikerin und eher hypochondrisch veranlagt bin, das hat dann bei mir auch nochmal so einen Kick gegeben. Mhm. Weil ich halt auch trotzdem in meinem näheren Umfeld etliche Fälle sehe, wo das nicht gut rausgekommen ist. Ne? Da hat mir das auch nochmal die Augen geöffnet. Aber vor allem habe ich einfach gelitten. Ich habe einfach gelitten wie Sau unter Alkohol. Ja.
War die Schmerzgrenze erreicht.
Ja,
die war
definitiv erreicht. Ja.
Ich finde, wie du am Anfang gesagt hast, zum Schluss endet es meistens in diese Selbstverantwortung und sogar Bock drauf. Und am Anfang steht oft dieses, dass die Schmerzgrenze einfach erreicht war. Und dann ist nämlich, sonst hat man immer Ausreden, warum was nicht geht. Und dann fängt der Punkt an, wo man ins Handeln geht, weil alles ist besser dann wie so weitermachen, weil der Schmerz einfach zu groß ist, zum Beispiel. Ne? Und das ist halt auch ganz oft in den Geschichten. Und auch wenn sie immer wieder individuell sind und interessant, diese Eckpfeiler kann man, glaube ich, schon so gemeinschaftlich gesetzt haben. Also so erlebe ich es bis jetzt.
Mhm. Stimmt. Hast du jeden Tag getrunken, nee. Maria?
Mm-mm. Ich habe nicht jeden Tag getrunken. Ich habe sogar gegen Schluss vielleicht 1 bis 2 Mal in der Woche nur noch getrunken. Oder manchmal nur einmal. Ich hatte auch immer mal wieder eine Woche oder 2 Wochen, wo ich gar nichts getrunken habe. Aber wenn ich halt dann getrunken habe, ich meine, diese Trinkpausen, die waren, oder diese Tage ohne Alkohol, die waren vielleicht gar nicht mal so förderlich, weil wenn ich dann getrunken habe, habe ich gedacht, na, jetzt habe ich ja 10 Tage nichts getrunken. Jetzt kann ich mir quasi, jetzt habe ich einen Freipass. Ne? Und das war dann das, was mich dann so, also eigentlich jedes Mal, wenn ich dann getrunken habe, hatte ich einen Absturz sozusagen. Egal, ob absolut egal in welchem Kontext. Ob ich aus war, ob ich alleine zu Hause war, ob ich mit meinem Freund was getrunken habe, es war eigentlich egal. Ich habe dann einfach immer getrunken, bis es nicht mehr ging.
Wie würde man das nennen? Quartalstrinker oder wie?
Ich habe da ehrlich gesagt auch keinen Begriff, weil dieses Binge-Drinking ist ja eigentlich auch was Ähnliches. Oder wenn man trinkt, dann ganz viel auf einmal. Es gibt aber eigentlich, also Quartals klingt halt so, wie wenn man halt nur irgendwie 4-mal im Jahr einen Absturz hat. Und das hatte ich definitiv nicht nur 4-mal im Jahr, sondern sehr viel mehr. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine psychische Abhängigkeit war. Ich meine, körperlich hatte ich ja 0 Entzugserscheinungen, aber ich war halt, solange ich Alkohol getrunken habe, war ich halt nicht in der Lage, mir ein Leben ohne Alkohol vorstellen zu können oder Gefühlsregulierung ohne Alkohol zu machen. Also ich habe natürlich immer getrunken, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss entweder was feiern oder ich muss irgendwie Stress abbauen oder ich muss Kummer wegbekommen. So in Phasen, in denen es mir nicht gut ging, Liebeskummer oder so, da habe ich natürlich jeden Tag getrunken. Also mit natürlich meine ich jetzt in meiner Vorstellung natürlich. Da habe ich immer jeden Tag getrunken.
Ja,
und dann noch jeden Tag eine Packung Zigaretten geraucht. Also da habe ich dann richtig reingedonnert. Ja.
Ich habe jetzt nur überlegt, Jana, weil das kennen bestimmt einige von unseren Zuhörern auch. Und es ist trotzdem gehört zu dem Krankheitsbild, das ist schon eine Art von Alkoholiker, ne?
Ja, ich habe es gerade gegoogelt. Ich würde sagen, es wäre der Typ Gamma-Trinker, betrinkt sich bis zum völligen Rausch. Und das zählt zu Alkoholsucht. Und es gibt halt zum Beispiel auch die Trinker, die ausschließlich bei sozialen Anlässen trinken. Oder es gibt die Trinker, die ausschließlich Stress und Belastung durch Alkohol kompensieren. Und deshalb habe ich auch gefragt, weil ich beobachte das halt auch so oft, dass die Leute denken ja immer, du bist erst Alkoholiker oder du hast erst ein Alkoholproblem, wenn du täglich trinkst. Mhm. Und das ist es halt nicht. Und ich erlebe halt auch so viele Leute, die eben aufhören zu trinken, gerade weil die gar nicht jeden Tag getrunken haben, sondern weil die halt einfach erleben, dass wenn sie getrunken haben, dann entweder immer bis zum Umfallen oder auch, dass wenn sie getrunken haben, es ihnen einfach massiv schlecht ging danach, auch wenn es jetzt gar nicht so krass zu viel war, ne? Also wir hatten auch eine Frau im Podcast, die erzählt hat, sie hat danach Panikattacken und alles Mögliche gekriegt, auch wenn die nur 2 Gläser Wein getrunken hat. Also so dieses einfach wirklich zu merken, es tut mir wirklich massiv nicht mehr gut. Und ich habe es einfach auch nicht unter Kontrolle. Und dass es nicht immer dieses Ding sein muss, so wie man sich das halt vorstellt.
Dass du zitterst und erst trinkst Wein. Und dann hört das Zittern auf, früh am Morgen. Ja. So. Genau. Ja, genau. Das ist auch eine schwere Art des Alkoholismus und gibt aber so viele Facetten.
Endstadium halt.
Ja, genau. Aber
ja,
finde ich gut, dass du das jetzt nochmal auch gesagt hast, Jana, weil das ist auch Teil dieses mal hinschauen, das ist alles schon Alkoholismus, da gibt es ganz viele Facetten davon.
Ja, absolut, deswegen, es gibt eine riesige Bandbreite an diesen Graustufen und auch das ist ja so ein Mythos, ja, der ja auch sehr gut kultiviert wird in unserer Gesellschaft. Ja, du hast eben dann erst ein Problem, wenn du jeden Tag trinken musst, wenn du deinen Alltag nicht mehr bewältigen kannst. Dabei ist das nur ein winzig kleiner Teil, der so trinkt. Und der Großteil trinkt hochfunktional, nicht jeden Tag. Oder auch jeden Tag, aber im Sinne von, in Anführungsstrichen, kleine Mengen. Ne? Auch das ist ja so ein Mythos. Mhm. Und deswegen, ich werde so oft auch gefragt, ja, wie viel hast du denn getrunken? War es denn wirklich so viel? Und ich vermeide eigentlich immer, die Mengen zu nennen. Weil dann haben die Leute einen Referenzpunkt, zu dem sie sich einordnen und sagen, oh, aber dann bin ich es ja glücklicherweise nicht, weil so viel habe ich ja nicht getrunken. Und das will ich, das spielt keine Rolle. Und es ist genau, würde ich 100% so unterschreiben, ja. Jana, wie du vorhin gesagt hast, wenn ich merke, es tut mir nicht mehr gut und ich habe es nicht unter Kontrolle, so wie ich gerne hätte, dann ist das ein Grund oder der absolute einzige Grund, den es braucht, um zu sagen, ich möchte an dem Trinkverhalten was ändern. Und da spielt es absolut keine Rolle, ob du jeden Tag ein Bier trinkst oder ob du in der Woche ein Bier trinkst. Es können winzig kleine Mengen sein. Wenn du mit dieser Menge nicht wohl bist, dann ist das der einzige Punkt, der zählt. Und sonst absolut keiner. Und natürlich, die meisten, sage ich jetzt mal, trinken in gesundheitlich schädigenden Mengen, aber die sind ja auch sehr fluide, oder? Die wenigsten Leute richten sich ja nach den WHO-Angaben und sagen, naja, komm, so 2-3 Gläser am Tag ist ja nicht so schlimm, ne, das machen ja andere auch. Und so habe ich ja auch immer gedacht, ich wusste ja immer, dass ich über der Menge drüber bin, längstens, aber trotzdem habe ich gedacht, so schlimm kann es ja nicht sein, weil das macht es ja fast jeder. So schädlich kann es ja nicht sein, weil das machen ja so viele Leute, das kann ja nicht sein.
Es wird ja teilweise gesagt, ja, Rotwein hat ja auch positive Eigenschaften auf dieses und jenes.
So ein Schwachsinn.
Und da gibt es ja auch diesen Mythos, wenn du jeden Abend nur 2 Gläser Rotwein trinkst, dann wäre der positive Effekt größer wie der negative. Und ich denke mir, boah, nee, weil mach mal einfach nur dieses Ritual ein paar Jahre lang und dann wirst du vielleicht gar nicht mehr ohne können. Allein schon, auch wenn es nicht schädlich wäre, ist es eine problematische Kompensationsgeschichte. Und ich glaube es einfach nicht, dass der Rotwein bei nur 2 Gläsern überwiegt, der positive Effekt. Kennt ihr
das? Ja, es war sogar nur ein Glas Rotwein. Aber also es geht da um dieses, wie heißt das? Ich weiß gerade nicht mehr, wie das Zeug heißt, aber das ist Traumkern.
Ja, genau.
Du müsstest aber eigentlich irgendwie 3 Flaschen Rotwein trinken, COP. Damit du so viel von diesem Stoff hättest, dass er wirklich eine positive Auswirkung auf dein Herz hat. Trink mal 3 Flaschen Rotwein. Ja. Haben wir nicht drüber zu reden, welche Auswirkung das dann auf dein Herz hat.
Ja, also,
aber tatsächlich haben die das ja mittlerweile, Gott sei Dank, widerrufen und widerlegt. dass es nicht so ist. Und die, war es nicht sogar die WHO, ich weiß nicht mehr. Vor kurzem ging das auf jeden Fall überall durch die Medien, dass sie jetzt endlich wissenschaftlich festlegen, dass auch ein Glas Alkohol am Tag gesundheitsschädlich ist. Und ich dachte so, Halleluja.
Gut, dass wir darüber jetzt nochmal gesprochen haben. Ja. Ich habe es nämlich nicht mitbekommen und würde auch sagen, Halleluja. Also.
Ja, weil das war wirklich so, ich weiß noch, ich dachte, ich springe an die Decke, als ich schwanger war und mein Onkel zu mir gesagt hat, ja, weißt du, damals, also bei deiner Tante, als die schwanger war, da hat der Frauenarzt damals gesagt, kurz vor der Geburt, trinken Sie doch mal noch ein Gläschen Rotwein vor der Geburt, damit Sie sich mal noch ordentlich entspannen. Und ich dachte so, na, herzlichen Glückwunsch.
Scheiße.
Ganz sicher werde ich das nicht tun.
Wahnsinn, ja, ne? Wenn man heute also, weiß, dass das für das Kind ja noch viel intensiver ist wie für die Mutter, ist das ja eine Aussage von einem Arzt, wo man sagt, wie kann dem das über die Lippen gehen?
Ja.
Also, und wenn es der Mutter sogar wirklich gut tun würde, ist das halt für das Kind ja das Super-GAU.
Auf das Kind, ja.
Wahnsinn. Aber das ist so wie mit dem Rauchen früher beim Essen gehen. Wir werden auch in 10 Jahren dank zum Beispiel so Leuten wie uns, die sich dann für so Projekte treffen und tolle Gespräche führen, in einer anderen Welt leben, wo vielleicht diese antialkoholischen Cocktails ganz normal sind und gar nichts Neues mehr.
Das wäre cool.
Ich kann es mir gut vorstellen.
Ja, ich fände das auch cool.
Ja, genau, wir finden es ja schon cool.
Ja.
Genau.
Jo, also ich hatte nichts mehr. Ich war da ganz hab da jetzt keine speziellen Fragen gehabt. Hast du noch was,
Maria? Nö, ich habe eigentlich auch für mich alles gesagt. Danke.
Ja, es war super interessant und mal wieder. Jeder hat halt seine eigene Geschichte und schön, dass du deine mit uns hier geteilt hast und war ein bereicherndes, interessantes Gespräch. Danke.
Ja, ich habe mich zu bedanken für die Einladung. Ja. War super schön und ich könnte noch ewig so weiterleben. Danke, danke.
Ja. Genau, wir sind jetzt einfach von der Zeit her.
Ja,
deswegen.
Zeit ist durch.
Jo, verabschieden wir uns von unseren Gästen und Jana, passt es?
Passt super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Maria. Ich fand es richtig schön, dass wir jetzt mal einen Abend zum Austausch.
Ja, geht mir auch so. Vielleicht können wir das ja irgendwie in einem anderen,
ne, auf Social
in einem anderen
Media.
Kontext mal wiederholen.
Sehen.
Ja,
sehr,
na,
auch, sehr gerne.
Auch in dem gleichen Kontext, je nachdem.
Ja. Okay, vielen, vielen Dank.
Dann verabschieden wir uns. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Ein schönes Wochenende. Ciao.